Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Wer im Triathlon aktiv ist, neigt bekanntlich zum Übertreiben und hat dementsprechend einen vollen Rennkalender. Doch wie macht man das am geschicktesten, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden Wettkämpfe anstehen oder wenn zumindest nur wenig Zeit zwischen zwei olympischen Mittel- oder gar Langdistanzen liegt? Wir erklären heute aus Trainersicht, worauf es dabei ankommt. Viel Spaß beim Zuhören!
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf vier Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team. Zugegeben, das ist jetzt natürlich auch ein kleines bisschen eine private Angelegenheit, weil du, Schorsch, hast ja in 4 Wochen schon wieder deinen nächsten Wettkampf. Oder sind es nur 3? Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf.
Es sind keine 3 mehr.
Oh nein, okay. Also du hast gerade erst den Ironman in Hamburg gefinisht und dann kommt relativ bald wieder so ein hartes Brett und zwar beim Challenge Rot. Auch nochmal eine Langdistanz. Hast du schon Schiss?
Nee, tatsächlich habe ich Bock. So doof sich das anhört und das kann sich in den nächsten 3 Wochen auch nochmal ändern oder in den nächsten 2,5, aber gerade habe ich Bock, weil ich kann diese Theorie noch nicht bestätigen, aber es könnte sich für mich so herausstellen, dass es ganz gut ist, als Vorbereitung für eine Langdistanz zu machen. So dumm sich das anhört, hätte ich vorher auch nie gedacht, aber das ist halt so, man geht alles nochmal durch, man denkt, oh, das hätte ich noch machen können oder das wäre doch noch eine Option gewesen und auch was Material angeht, so, da könnte ich noch was machen, jetzt muss man auch ganz klar sagen, Hamburg war also nochmal so ein Rennen, das einem die Materialproblematik ganz stark nochmal in den Kopf gerufen hat. Ich hoffe mal nicht, dass es nochmal so einen Vorfall geben wird. Aber klar, ich habe ein bisschen Zeit. Und wen der Rennverlauf nochmal aus einer anderen Perspektive und mit vielen Bildern interessiert, das Rennvideo ist raus. Ich packe das in die Podcast-Beschreibung, da ist der Link drin. Dann könnt ihr euch das Rennvideo auch nochmal anschauen. Das sind echt eindrucksstarke Bilder dabei, gerade was zum Beispiel das Wetter angeht. Und ich habe natürlich bei dem Rennen Zeit dafür verwendet, um drüber nachzudenken, was wäre denn jetzt, wenn... Also was wäre, wenn ich jetzt einen Platten hätte? Was wäre denn, wenn ich 2 hätte? Und vielleicht kennt ihr das selber auch und jetzt wer uns anschaut bei YouTube oder bei Spotify, es gibt ja so ganz kleine Luftpumpen. Wir haben so eine auch, so eine silberne, die kann man so ein bisschen quasi auseinanderfriemeln, dann ist auch der quasi der Stiel zum Pumpen länger. Und die hatte ich natürlich nicht dabei. Und die oder was Vergleichbares werde ich in Zukunft dabei haben, weil ich dann tatsächlich bei einer Verpflegungsstation auch gefragt wurde, ob ich eine Luftpumpe habe. Und ich hätte gerne eine gehabt. Ich hätte gerne den Jungs meine Luftpumpe gegeben, aber ich hatte halt nur eine CO2-Kartusche dabei, wo ich dachte, ach, macht das denn Sinn? Also was ist, wenn es mit der nicht funktioniert? Oder auch wenn es mit der einmal funktioniert, was passiert, wenn ich noch einen Platten habe? So. Und das läuft bei mir gerade so. Auch, wie habe ich mich verpflegt? Was kann ich bei der Verpflegung noch machen? Da haben wir tatsächlich jetzt am Wochenende noch mal unter Umständen was gefunden, was mir im Wettkampf viel bringen kann. Ja, und von daher habe ich gerade eher Bock drauf. Muss aber auch mal schauen, es soll ja jetzt heiß werden, dann stellt sich beim Challenge leider jetzt auch die Frage, Neoprenanzug oder nicht. Und wenn nicht Neoprenanzug, Swimskin, kaufe ich mir noch vorher eine, kaufe ich mir keine. Ja, so, also schwer beschäftigt, aber alles eben Dinge, die ich jetzt nochmal bedenke, weil ich in Hamburg war. Und das finde ich gerade geil, da lerne ich gerade sehr viel und wir werden jetzt im Verlauf der Folge auch über das Management quasi sprechen. Ich empfehle das natürlich niemandem. Also 2 Langdistanzen in 4 Wochen ist nicht die beste Idee. Und das ist auch nichts, was ich Leuten empfehle, die jetzt zum Beispiel ihre erste Langdistanz machen und dann 4 Wochen später denken, sie müssen gleich nochmal eine machen. Das habe ich schon mal gemacht. Da waren 8 Wochen dazwischen und da war ich echt müde bei der zweiten Langdistanz. Na, tatsächlich meine schlechteste bis jetzt und eben auch aus dem Grund. Aber deswegen vielleicht auch so ein bisschen der Anlass, weil wir uns natürlich gerade auch viel Gedanken drüber machen. Aus Trainersicht natürlich Jahr für Jahr machen, weil wir Athleten haben, die nicht nur einen Wettkampf bestreiten, ist halt jetzt quasi der Fokus so ein bisschen drauf, wie managt man die Zeit dazwischen möglichst ideal.
Ja, genau. Also ich bin der Meinung, man könnte ja auch in diesen Flow reinkommen, den du jetzt beschrieben hast. Wenn man zum Beispiel einfach nur eine Mitteldistanz macht und dann eine Langdistanz, dann hätte man ja auch einmal sein Equipment gecheckt und den Schuss gehört sozusagen und wüsste vielleicht, was einen so in etwa erwartet. Aber natürlich ist es eine ganz andere Belastung, nach einer Langdistanz nochmal dasselbe Spiel von vorne zu machen. Und ich glaube auch, dass es fast sinnvoller ist, das innerhalb von 4 Wochen nacheinander zu machen, auch wenn das für die Regeneration natürlich Herausforderungen bereithält. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so 6 Monate dazwischen hat, ist es auch schwer, dann die Fitness zwischenzeitlich aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise man muss dann auf jeden Fall noch mal ein paar andere Phasen dazwischen schieben, um dann noch mal eine Leistungssteigerung herbeizurufen. Und dann ist man halt beim ersten Wettkampf vielleicht noch nicht so auf der Höhe. Und also es hat auf jeden Fall alles so sein Für und Wider. Aber wir werden jetzt auch ein paar verschiedene Szenarien besprechen. Nicht jeder von uns möchte und sollte 2 Langdistanzen innerhalb kürzester Zeit hintereinander machen. Manchmal reicht es ja auch, wenn es eben 2 ODs hintereinander sind. Und generell ist auch immer die Frage so, was ist denn ein Abstand von wenigen Wochen? Also ist eine Woche wenig oder sind 5 Wochen wenig? Und selbstverständlich spielt da auch so ein bisschen das Leistungsniveau oder die Erfahrung eine Rolle. Wenn man jetzt halt schon wie du, Schorsch, fast ein Jahrzehnt oder länger in dem Sport drinne ist und schon einiges erlebt hat, dann ist das alles ja anders zu bewerten, als wenn man das eben in seiner ersten Saison macht. Und zum Beispiel auch erstmal noch Erfahrungen sammeln muss, wie das überhaupt abläuft mit den ganzen Handgriffen in der Wechselzone und so weiter und mit der Verpflegung und wo man vielleicht auch noch viel mehr Dinge falsch macht oder wo die Lernkurve ein bisschen steiler ist. Also es ist alles sehr, sehr individuell, aber deshalb versuchen wir das jetzt mal auf verschiedenen Ebenen oder an verschiedenen Szenarien so ein bisschen zu erklären.
Ja, und ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen drauf, oder da wird dann auch deutlich, warum zum Beispiel Profis das viel eher machen können. Also es gab ja mal den Fall von Daniela Rief, die innerhalb von 7 Tagen 2 Langdistanzen gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, aber die zweite hat sie gewonnen. Irgendwie so, auf jeden Fall ist es natürlich, und da kommen wir quasi eigentlich zum ersten wichtigen Punkt, so jemand hat natürlich die Möglichkeit, maximal zu regenerieren. Also ich weiß jetzt, wie es bei mir war. Wir sind am Montag zurückgefahren. Da ist jetzt jemand, der vielleicht fliegen könnte oder so, wäre vielleicht im Vorteil. Da muss man nicht 6, 7, 8 Stunden im Auto sitzen. Ich habe ja natürlich auch ein bisschen Arbeit. Ich habe tatsächlich das ganze Wochenende das Rennvideo geschnitten. Bei so einem Arbeitspensum dann und auch einer mentalen Belastung, eine Woche drauf das gleich wieder zu machen, weiß ich jetzt von mir selber, das werde ich nie machen. So, da wäre ich einfach nicht. Ich hätte vielleicht Lust gehabt, ich habe auch ordentlich trainiert am Wochenende, Lust gehabt, mich zu bewegen, aber nochmal sowas Umfassendes zu machen, das wäre bei mir nicht gegangen. Und da, sind wir eigentlich schon beim ersten Punkt. Fast die wichtigste Voraussetzung für so eine quasi Wiederholung von Wettkämpfen ist halt ausreichende Regeneration.
Ja, definitiv. Und da gibt es auch eigentlich viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Also wir alle wissen natürlich, Schlaf ist die allerwichtigste Maßnahme, die man treffen kann, um sich zu erholen, weil innerhalb dieser 8 oder sagen wir mal 7 bis 9 Stunden, wo wir quasi nichts tun, tut sich im Körper doch eine ganze Menge und werden sehr viele Prozesse angestoßen, um Reparaturen vorzunehmen sozusagen. Aber viele denken vielleicht bei Regeneration auch eher daran, dass man zum Physio geht und sich mal durchkneten lässt oder irgendwo eine Thai-Massage macht oder irgendwie sowas, wo man wirklich nur da liegt und mehr oder weniger genießt, auch wenn es vielleicht in dem Moment wehtut. Auf der Couch liegen und nichts tun, das sind so die Dinge, an die man klassischerweise denkt bei Regeneration und Erholung. Aber es zählen noch sehr, sehr viele andere und mehr Dinge dazu. Eisbäder zum Beispiel sind ja so in den letzten Jahren aufgekommen, die dabei helfen sollen, einfach die Muskelermüdung zu reduzieren. Es gibt auch alle möglichen Geräte wie Massagepistolen, Tensgeräte, Blackroll oder eben diese Reboots oder andere Bein, wie nennt man das denn? Gibt es da einen Oberbegriff für?
Nee, also im Endeffekt sind das ja Dinge, die einen Druck, einen äußeren Druck auf das Bein ausüben, um die Durchblutung zu fördern. So, da gibt's
okay,
ja,
dann sagen wir einfach durchblutungsfördernde Maßnahmen.
Ja, kannst du im Endeffekt so nennen, ja, genau.
Wo man aber sich nicht selber bewegen muss, sondern einfach nur da liegt und genießt, dass da eben kaltes Wasser oder eben gewisser Druck auf den Beinen ist. Das kennen wir alle und das sind sicherlich auch wichtige Dinge, die man in den ersten Tagen nach so einem Wettkampf unternehmen sollte.
Das ist auf jeden Fall so ein sehr wichtiger Punkt. Das sind ja auch Dinge, die man sonst machen sollte. Also man kann damit immer regenerieren mit allen Mitteln, die Lotta gerade aufgezählt hat. Man kann das natürlich auch kombinieren, ne? Oder jetzt, wenn man, je nachdem, was für ein Auto man hat und was für ein Typ Mensch man ist, kann man natürlich auch auf der Heimfahrt, wenn man dann 6-7 Stunden auf der Autobahn ist, sich auf den Beifahrersitz setzen und entspannen. So, es gibt Leute, die können das. Und dann ist das ja zum Beispiel auch schon eine Regeneration. Das sind wir natürlich alle so ein bisschen unterschiedlich. Da muss jeder so ein bisschen das finden, was er möchte. Aber ja, wenn ich halt entspannt auf der Couch liegen kann und nebenher eine Massage genießen, dann ist das halt gleich doppelt genutzte Zeit. Und ein Beispiel ist, ich habe zum Beispiel, wir haben so ein Tensgerät zu Hause, die gibt es recht günstig eigentlich immer. Und mir hilft das für die Durchblutung eben auch. Und ich habe das jetzt teilweise auch einfach, wenn ich am Schreibtisch saß, habe ich mir das an die Waden gemacht, da ich schon gemerkt habe, dass die Muskulatur ein bisschen ermüdet ist. Und habe dann eben in der Zeit auch diese Programme ablaufen lassen. Das ist jetzt vielleicht nicht so 100%, wie wenn ich dabei auf der Couch liege und an die Decke starre und völlig entspanne. Aber es ist immerhin besser als nichts. So, und dann kann man natürlich solche Sachen auch kombinieren. Mhm. Aber
also,
du hast ja auch schon gesagt, es gibt sehr viele. Das sind eigentlich alles so Sachen, die man quasi unter passive Erholung verorten kann.
Ja, ich wollte da nur noch mal betonen oder hervorheben, dass das natürlich sehr stark auf den Körper wirkt, wenn wir eine Massage bekommen. Aber wie du sagst, auch mental spielt oder das Mentale spielt eine Rolle, ja, wenn man meinetwegen den ganzen Körper zwar locker hält, aber irgendeine knifflige Aufgabe lösen muss oder irgendwie Stress auf der Arbeit hat, kann sich das natürlich auch negativ auf die Erholung auswirken.
Ja, ja.
Das wissen wir alle. Und es gibt ja auch genug Studien und Untersuchungen dazu, dass solche mentalen Challenges dafür sorgen, dass Menschen zum Beispiel Schmerz stärker empfinden oder sehr viel weniger Leistung bringen können bei entsprechenden Tests. Mhm. Aber genau, jetzt haben wir viele Möglichkeiten aufgezählt, was man passiv tun kann. Es gibt aber auch noch den Part mit der aktiven Erholung.
Ich würde einmal ganz kurz nochmal zu diesen passiven Sachen, und da ist auch jeder unterschiedlich. Also so eine Massage kann auch mental sehr entspannend sein. Jedenfalls, also es ist für mich schon sehr lange her, dass ich das gemacht habe, aber es hört sich jetzt sicher lustig an für euch alle. Die Grüße gehen aber raus an meinen Zahnarzt beziehungsweise an meine Zahnreinigungsfachkraft, die es einfach so gut macht. Ich bin regelmäßig bei der Zahnreinigung Und ich kann da so entspannen. Ich liege da in diesem Zahnarztstuhl und ich habe früher, Zahnarzt war früher so gar nicht meins, aber ich liege dann da und die macht das einfach so gut, dass ich kann da entspannen. Ich liege dann da und gucke an die Decke und ich kann ja auch nicht reden. Ich kann dann zuhören, aber reden kann ich halt nicht, weil ich so viele Sachen im Mund habe. Und das ist so, da komme ich immer runter. Also es wäre natürlich noch besser, wenn ich in diesem Stuhl liegen könnte, ohne dass die Zähne gereinigt werden, aber dann wäre ich wahrscheinlich auch in 2 Minuten eingeschlafen. Aber ich finde das so entspannt und das ist für mich, so blöd sich das anhört, das ist für mich so im Moment der entspannendste Termin, den ich in meinem Kalender habe, regelmäßig. So, bei der Massage ist es ähnlich. Da hat man wahrscheinlich so gar kein Problem. Beim Zahnreinigung kann ja manchmal dann doch jetzt vielleicht nicht unbedingt wehtun, aber unangenehm werden. Das ist auch ein, zweimal so, aber das ist trotzdem für mich so gut. Und das würde ich jetzt sagen, ist für mich auch ein Termin, um mental zu entspannen, weil ich einfach so, ich kann sowieso nichts anderes machen. Ich liege da, der Stuhl ist angenehm. Und wenn man sowas findet, egal was das ist, dann kann das auch bei der Regeneration helfen, auch nach einem Wettkampf. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, eine Zahnreinigung zu buchen, um dann so zu entspannen, weil eine Massage ist wahrscheinlich günstiger. Aber ich wollte nur sagen, die Möglichkeiten können vielfältig sein. So.
Ja, also wie gesagt, das ist eine vielleicht ungewöhnliche Maßnahme und man wird sich nach der Langdistanz trotz der Zahnreinigung wahrscheinlich nicht wieder wie ein junger Gott fühlen, aber es kann zumindest helfen, den Kopf einmal durchzupusten.
Ja.
So, und was natürlich auch wichtig ist, um zum Beispiel gewisse Abfallprodukte aus dem Körper abzutransportieren, die Durchblutung anzuregen und so weiter, ist die sogenannte aktive Erholung. Das wären also alles Dinge, wo wir uns tatsächlich selber bewegen, wo wir in ganz, ganz geringem Maße schwimmen, Radfahren oder vielleicht sogar laufen. Ich persönlich würde eher Spaziergänge empfehlen, also was, wo schon das Herz-Kreislauf-System in Schwung kommt, aber was keine weitere Belastung für die Muskeln darstellt. Das ist aber auch wirklich sehr individuell, weil ja, manche Menschen haben wirklich eine große Range an Paces, in denen sie laufen können und die können vielleicht mit einem Puls von 100, 110 einen langsamen Lauf machen, aber für manche Menschen ist das gar nicht möglich, weil der Puls halt sofort auf 150 geht und dann ist natürlich auch der Impact für die Bewegungsstrukturen ein bisschen größer.
Ja.
Also da muss man immer mit Augenmaß rangehen. Wir empfehlen, dass man lieber vielleicht zuerst mal schwimmen geht, weil das einfach am wenigsten belastet und ansonsten vielleicht ganz locker auf dem Rad kurbelt, ohne da groß irgendwelche Berge hochzufahren. Und ja, die dritte Möglichkeit wäre dann eben spazieren gehen oder joggen, wo man eben durch diese Durchblutungsförderung dafür sorgt, dass schneller Stoffe im Körper transportiert werden. Das heißt also quasi neuer Sauerstoff und neue Nährstoffe in die Muskeln gelangen und der Müll mehr oder weniger abtransportiert wird.
Ja, also man muss dann natürlich einschränkend sagen, wenn man dann in die Schwimmhalle geht und man irgendwie 200 Meter Intervalle schwimmt am Anschlag, dann ist es auch nicht mehr entspannt. Man muss dann schon auch das Programm noch ein bisschen quasi dementsprechend wählen. Aber Schwimmen ist, hat halt dadurch, dass quasi der Druck auf den Körper genommen wird, ist das halt sehr schonend für Gelenke, Bänder, Sehnen, die ja gerade, wenn man viel läuft oder lange läuft oder dann eben im Wettkampf intensiv läuft, da kommt ja meistens die Belastung her oder dann eben vielleicht auch die Schmerzen hinterher. Müsste man sich jetzt mal ein bisschen informieren. Wir haben am Wochenende auch drüber gesprochen. Es gibt ja auch Aquabike. Ob man beim Aquabiken weniger Regeneration braucht, weil man nicht läuft. Ob das quasi deswegen, ob es möglich, mehr möglich ist, jedes Wochenende einen Aquabike-Wettkampf zu absolvieren, weil man nicht läuft. Oder ob das da dann, ob man dann so hart Fahrrad fährt, dass dann trotzdem viel Regeneration nötig ist. Aber das nur am Rande. Man muss natürlich irgendwie logischerweise das Pensum dann in den Trainingseinheiten oder das Programm entsprechend wählen. Was den Puls angeht, hat Lotta das also ganz klar gesagt, wenn mein Puls schon bei meinem langsamsten Jogging-Tempo irgendwo durch die Decke geht, dann ist Joggen auch nicht die beste Wahl nach einem Wettkampf. Dann sollte man wirklich lieber spazieren gehen, wenn sich halt schon nicht groß irgendwie was am Puls tut, wenn man spazieren ist, dann könnte man vielleicht auch die Joggingrunde dann wählen.
Genau, aber wie gesagt, alles locker und auch nicht lang, also vielleicht 30 bis maximal 60 Minuten. Das hängt, wie gesagt, auch wieder von deinem Fitnesslevel, von deinem Trainingsniveau und auch von der Wettkampflänge ab.
Ja.
Wir haben jetzt noch eine dritte Möglichkeit zur Regeneration und die sollte eigentlich sogar eher an erster Stelle stehen, weil die muss man sehr, sehr früh beginnen, damit sie auch wirkt. Das wäre die Ernährung bzw. die Verpflegung nach dem Wettkampf. Und wir kennen es natürlich, man kommt da irgendwo an, meistens gibt es dann da gleich entweder was zu trinken, isotonische Getränke oder Wassermelone, alle möglichen Früchte, manchmal Brezeln oder irgendwas, was man halt schnell mal beißen kann. Das ist extrem wichtig, um nach dem Wettkampf die Glykogenspeicher wieder zu füllen. Und je schneller man damit beginnt, umso schneller kann das auch wirken, beziehungsweise umso weniger negative Folgen von dem Wettkampf hat man dann auch. Also natürlich kann man durch die Ernährung jetzt nicht unbedingt Muskelkater komplett verhindern, weil der wird ja durch andere Dinge ausgelöst, dadurch, dass eben Schäden in den Muskelfasern entstehen. Aber man kann einfach dafür sorgen, dass dem Gehirn rechtzeitig gemeldet wird, hier kommt wieder Nachschub, mach dir keine Sorgen, wir sind jetzt wieder dabei, das Ganze zu reparieren. Also der Körper ist natürlich eine Baustelle dann nach so einem Wettkampf und braucht entsprechend Protein, Kohlenhydrate und auch ganz viel Flüssigkeit plus zusätzlich Elektrolyte, die man ja auch ausgeschwitzt hat. Und wenn man das alles so schnell wie möglich nachfüllt und auch in den Tagen nach einem Wettkampf noch darauf achtet, dass eben die Nährstoffzufuhr erhöht ist, dann ist man auf einem guten Weg, um schneller zu regenerieren. Vielleicht noch ein praktisches Beispiel aus deinem Erfahrungsschatz, Josh.
Ja, natürlich, sehr gerne, weil das ist meine Lieblingsart zu regenerieren. Das ist sehr, sehr gut. Man kann es tatsächlich anfangen, eben direkt nach dem Wettkampf. Manche Veranstalter haben mittlerweile auch schon Getränke, die dann wirklich nicht nur Kohlenhydrate liefern, aber es ist eigentlich egal. Es ist besser, die Kohlenhydrate dann zu sich zu nehmen als nichts. Ich zwinge mich dann manchmal auch dazu, dass ich was mehr esse, als ich eigentlich möchte, eben genau aus dem Grund, dass der Körper da schon was zurückbekommt. Und das hängt natürlich ab von der Distanz, die man gemacht hat. Also wenn ich eine Sprintdistanz gemacht habe, dann muss ich nicht unbedingt danach das Kuchenbuffet vom Verein plündern und 3 Tage später immer noch essen, als hätte ich eine Hungersnot überlebt. So, aber jetzt zum Beispiel bei mir war das tatsächlich bis Mitte letzter Woche so ein Thema, dass ich wirklich viel gegessen habe. Und ich habe das auch einfach gemerkt. Also ich habe das A gemerkt, weil ich, sagen wir mal, so ein, Lust auf was zu essen hatte, wo es normalerweise nicht so ist. Also wo ich jetzt nicht so krass viel von essen muss. Und weil ich auch gemerkt habe, mit jeder quasi zusätzlichen Mahlzeit, also ich habe im Endeffekt zweimal Mittag gegessen, also an 2 Tagen zweimal Mittag gegessen. Und das hat mir sehr gut getan. Also das habe ich wirklich gemerkt, dass ich dann auch mich fitter gefühlt habe, dass ich auch wieder gut ins Training gefunden habe. Und ich da halt einfach gemerkt habe, das war wahrscheinlich das Defizit von Sonntag, weil, also den Garmin-Uhren, wer meine YouTube-Videos kennt, der weiß, dass man da nicht so drauf vertrauen kann, aber ich denke mal, es waren schon so um die 10.000 Kalorien am Sonntag mit allem, also mit Grundumsatz und Leistungsumsatz, was ich da eben alles gemacht habe. Und klar habe ich mich verpflegt, aber wenn man das mal hochrechnet, selbst wenn man 100 Gramm Kohlenhydrate die Stunde nimmt, kriegt man nicht unbedingt das rein, was man in der Stunde verbrennt. Also wenn ich halt mehr als 400 Kalorien in der Stunde verbrenne Also wenn ich jetzt mal 800 rechne, dann habe ich bei 10 Stunden auch 4000 Kalorien Defizit und die müssen halt irgendwann wieder rein. So. Und wenn ich halt einmal extra Mittag esse, dann sind es halt keine 4000 Kalorien. So. Und ja, da, gerade wenn es so lange Distanzen sind, da macht es dann vielleicht auch Sinn, nicht einfach Sonntag nach dem Wettkampf zu denken, ich nehme jetzt meinen Proteinshake und jetzt gehen wir eine Pizza essen. Und damit war es das, sondern dass man vielleicht dann auch die 2, 3 Tage hinterher guckt, wenn da Hunger da ist und wenn man da merkt, man hat ein Verlangen, das ist ja manchmal auch ganz gesund und vernünftig vom Körper so geregelt, dann sollte man das einfach machen und dann nicht vielleicht denken, ah nee, da verliere ich mein Wettkampfgewicht, wenn ich jetzt hier quasi 2-mal mehr esse.
Ja, es ist eigentlich eher immer zu kurz gedacht, wenn man da nur ein gewisses Gewicht anstrebt. Das haben wir ja auch schon oft genug betont, dass es mehr um quasi die körperliche Zusammensetzung geht und nicht darum, wie viel man wiegt. Man kann auch mit einem höheren Gewicht sehr viel fitter sein, mehr Muskelmasse besitzen und leistungsfähiger sein. Aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls muss man keine Angst vorm Essen haben oder davor zuzunehmen. Es ist sogar im Gegenteil extrem wichtig, dem Körper zu signalisieren, du bist nicht in einer Hungersnot, du bekommst auf jeden Fall was zu futtern und du brauchst es jetzt nicht einzulagern. Genau, es ist genug da.
Ja, und das ist halt einfach wichtig. Und man sieht es ja auch immer mehr in der letzten Zeit im Triathlon, sind nicht unbedingt die super dünnen Leute, die gewinnen. Oder es gab ja jetzt schon mehrere Athleten, denen man nachgesagt hat, dass die eigentlich zu stämmig sind, aber die räumen trotzdem alles ab. Also findet, glaube ich, gerade auch so ein bisschen Umdenken statt. Ich habe gemerkt, mir hat es gut getan, deswegen habe ich es gemacht und deswegen gehen wir das ganz klar weiter, weil es gibt ja genug Studien, die belegen, dass eine gute Verpflegung nach einem Wettkampf oder nach einer körperlichen Belastung halt einfach essentiell sind. So, da gibt es auch keine Diskussionen. Und der andere Punkt, der auch nicht diskutabel ist, wenn man jetzt sagt, man muss sich nach einem Wettkampf eigentlich direkt wieder am nächsten orientieren, ist halt einfach das Trainingspensum. Das haben wir jetzt auch schon angesprochen. Das Trainingspensum muss halt irgendwie reguliert werden.
Ganz genau. Also die Dosis macht das Gift. Wir haben darüber ja auch schon mal eine extra Folge gemacht, wie man das so im Allgemeinen steuern kann, damit es eben nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Aber gerade nach so einer harten Einheit wie eben einem Wettkampf kann es schnell mal zu viel sein. Und dann gibt es eben drei Varianten oder drei Abstufungen. Entweder kann es sein, dass man nach einem Wettkampf kontrollierte Leistung verliert, um dann zum Beispiel beim nächsten Wettkampf wieder erholt zu sein. Es kann sein, dass man darauf Wert legt oder das irgendwie hinbekommt, dass man die Leistung erhalten kann. Und bei etwas mehr Zeit zwischen zwei Wettkämpfen ist es natürlich auch möglich, die Leistung nochmal zu steigern. Das hängt jetzt, wie gesagt, sehr stark davon ab, wie dolle du dich verausgabt hast bei deinem Wettkampf, wie lang der gedauert hat und was dann als nächstes auf dich wartet.
Ja,
deshalb werden wir das jetzt auch nochmal an ein paar Szenarien genauer erklären, weil da gibt es ja so viele Variablen, dass das vielleicht nicht gleich auf Anhieb verständlich ist.
Ich würde vielleicht vorher nochmal ganz kurz auf die drei Möglichkeiten, die du gerade beschrieben hast, eingehen, weil es ist natürlich auch immer die Frage, was steht als nächstes an und wie viel Zeit habe ich bis dahin? Und das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber Leistung kontrolliert verlieren ist jetzt nicht quasi, also da, wir haben jetzt keine Trainingspläne dafür und die soll es eigentlich auch nicht geben. Aber der Punkt ist, wenn ich das halt managen muss mit der Regeneration, also wenn ich Erholung brauche, dann ja, je nachdem, wie lange ich eben Zeit habe bis zum nächsten Wettkampf, kann es sein, dass ich durch die Erholung, die ich benötige, Leistung verliere. Und jetzt ist es an uns als Trainer oder je nachdem, ob ihr euer Training selber gestaltet, wäre es jetzt an uns, bei der Athletin oder bei dem Athleten zu gucken, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass der Leistungsabfall so minimal wie möglich ausfällt. Also manchmal lässt es sich einfach nicht vermeiden, dass man ein bisschen Leistung verliert. Aber das kann man dann eben kontrolliert managen. Und damit ist einfach gemeint, wie viel Trainingsvolumen oder Intensität sind möglich, um die Regeneration nicht zu gefährden, und wie viel Leistungsverlust kann man damit kompensieren? So, also dass eben dieser Leistungsverlust so gering wie möglich ausfällt. Das ist damit gemeint. Das hört sich im ersten Moment so ein bisschen komisch an. Leistung kontrolliert verlieren, so als würde man irgendein Haus kontrolliert abbrennen lassen. Aber das ist im Endeffekt genau dasselbe. Man sorgt halt dafür, dass so wenig Schaden wie möglich entsteht. Deswegen lässt man das Haus kontrolliert abbrennen. So, also das wollte ich einmal kurz erklären. Leistung erhalten ist, glaube ich, ja, ganz logisch. Da guckt man halt, dass man auf dem Niveau bleibt, auf dem man jetzt um den ersten Wettkampf oder um den vorherigen Wettkampf rum war, dass die nicht verloren geht. Und ja, Leistung steigern ist natürlich das Optimum, wenn man dann zwischendrin noch irgendwie die Möglichkeit hat, da nochmal was rauszuholen, um beim zweiten Wettkampf besser zu sein. Wobei ich auch eingeschränkt sagen würde, man kann bei dem zweiten oder bei dem nächsten Wettkampf auch besser sein, ohne Leistung hinzuzugewinnen, weil man, ich habe es ja jetzt eingangs erklärt, ich habe mir Gedanken über den Ironman in Hamburg gemacht. Da kann ich ja jetzt Erfahrungen rausziehen oder nochmal Schlüsse ziehen, was mache ich beim nächsten besser. Und das kann die Leistung natürlich auch verbessern, ohne dass ich jetzt die Fitness gesteigert hätte zwischendrin oder meine körperliche Leistungsfähigkeit verbessert hätte.
Ja, genau. Also manchmal kommt es auf die kleinen Dinge am Rande an, mit denen man die Leistung noch verbessern kann, wie zum Beispiel bessere Verpflegung oder dass man eben ein bisschen schneller durch die Wechselzone kommt, als es vielleicht beim vorherigen Wettkampf war. Wir haben ja auch schon in der Folge über das Tapering darüber gesprochen, dass manchmal Leistung auch besser abzurufen ist, wenn man einfach erholt in einen Wettkampf reingeht. Auch das sorgt dafür, dass man am Ende eben sein Potenzial komplett ausschöpfen kann und dann vielleicht mehr schafft, als man im Training gedacht hat. Das alles setzt aber natürlich voraus, also dass man das Trainingspensum dosiert, dass keine Verletzungen entstanden sind durch den ersten Wettkampf. Also das ist auf jeden Fall schon mal die Grundlage von allem, denn sobald du in irgendeiner Form mehr meinetwegen den Fuß umgeknickt hast oder ein geschwollenes Knie hast oder so, muss man da ganz andere Maßnahmen ergreifen und das dann auch mit dem Coach richtig absprechen. Mhm. Wir geben jetzt eben vor allem Tipps dafür, dass du definitiv gesund bist, aber natürlich belastet durch den ersten Wettkampf muskulär und natürlich auch, was deine Energieressourcen angeht.
Ja, ja, ja. Und unser erstes Beispiel ist ein sehr dankbares und ein sehr einprägsames, ein sehr einfaches. Und zwar einfach gesagt, erster Wettkampf ist kürzer, zweiter Wettkampf ist länger. Wir haben als Beispiel hier zum Beispiel eine OD, 4 Wochen später eine Mitteldistanz. So, das ist ja relativ einfach zu erklären. Natürlich kommt es ein bisschen darauf an, wie man diese olympische Distanz absolviert. Also wenn man jetzt eigentlich nach der Ziellinie zusammenbricht und dann erstmal 2 Stunden zu den Sanitätern muss und aufgepäppelt werden muss, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, weil dann muss man sehr viel mehr auf die Regeneration dann im Nachgang setzen und hoffen, dass man nichts kaputt gemacht hat. Aber wenn wir jetzt mal sagen, wir finishen die OD so bei 80% Leistungsstärke, dann sprechen wir eigentlich von einer eher intensiven Trainingseinheit. Weil wenn man sich anschaut, das ist jetzt eine einfache Rechnung, wenn man sich anschaut, wir brauchen 3 Stunden für die OD und dann 4 Wochen später 6 Stunden für die Mitteldistanz, dann hat man bei der olympischen Distanz quasi die Hälfte absolviert. Das, wenn ich jetzt eine Trainingseinheit an einem Sonntag mache, wo ich 2 Stunden Rad fahre, das sind wahrscheinlich mehr als 40 Kilometer, aber sagen wir, ich fahre 2 Stunden Rad und gehe danach nochmal 1 Stunde laufen oder 10 Kilometer laufen, von mir 7,5 Kilometer, dann bin ich bei 2,45 oder bei einer Trainingseinheit, die zwischen 2,5 Stunden und 3 Stunden dauert. Und da bewegen wir uns ja im OD-Belastungszeitraum, mehr oder weniger.
Ja, also selbstverständlich sind das jetzt nur fiktive Zahlen. Kann sein, dass du 2,5 Stunden für die OD brauchst und dann deine MD in 5 Stunden 15 finishst. Meistens ist es etwas mehr als das Doppelte, weil man eben auf die Dauer der Zeit doch etwas langsamer wird. Ja. Aber eigentlich ist die Rechnung immer gleich. Die OD hat ungefähr die Hälfte oder sogar noch ein bisschen weniger. Nee, Moment, kommt auf die Disziplin drauf an. Also beim Schwimmen hat sie ein bisschen mehr als die Hälfte der Distanz, beim Radfahren etwas weniger als die Hälfte und das gleicht sich dann mehr oder weniger aus, sodass man eben ganz grob rechnen kann, okay, die OD macht etwas weniger als die Hälfte der Zeit von der MD aus und für eine MD, also für eine Mitteldistanz, muss man auch schon öfter mal eine Trainingseinheit machen, die dann so lange dauert, wie eine olympische Distanz auch dauern würde. Mhm. So, und dasselbe Spiel können wir natürlich jetzt auch für die Sprint und die olympische Distanz machen oder für die Mittel- und die Langdistanz, wobei ich da glaube, dass das dann vielleicht schon etwas belastender ist. Also man macht, glaube ich, seltener 5 bis 6 Stunden Einheiten für die Langdistanz. Kann aber natürlich trotzdem vorkommen.
Das kommt immer ganz drauf an, auf Trainer, Athlet und auch Vorlieben. Also wenn halt jemand sagt, ich möchte schon so ein bisschen wissen, was ich kann. Wir sind ja zum Beispiel auch schon mal in der Vorbereitung für eine Langdistanz 180 Kilometer Rad gefahren. Und da bist du dann, also das ist eine Disziplin, aber da bist du dann halt schon bei einer Dauer vielleicht von 5 bis 6 Stunden. Ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, aber es ist ja auch grundsätzlich so, je länger dieser erste Wettkampf dauert, umso mehr Zeit, um dich davon zu erholen, brauchst du auch. Das ist ganz normal. Du wirst dich von einer 2-Stunden-Radeinheit besser erholen oder schneller erholen als von einer 6-Stunden-Radeinheit, vorausgesetzt die Intensität bei beiden ist gleich. So, weil es einfach länger dauert. Und deswegen ist es im Nachgang ein bisschen anders, was der Umgang dann damit angeht. Also wenn ich eine 6 Stunden Trainingseinheit am Sonntag habe, dann würde ich am Montag eben als Trainer ein bisschen was anderes in den Plan schreiben, als wenn das halt nur 2,5 oder 3 Stunden waren. So, das muss man schon sehen. Aber prinzipiell ist es tatsächlich schon so, dass ich die kürzeren oder die Wettkampfdistanz quasi davor, die kleinere, schon an Trainingseinheiten annähert. Und unter Umständen, je nachdem, wie das dann abgesprochen ist oder wie der Athlet, die Athletin das auch im Wettkampf angeht, muss man danach gar nicht so sehr viel anderes machen, als man gemacht hätte, wenn jemand im Wettkampf, im Training einfach so eine Distanz absolviert hätte. Wenn man natürlich jetzt einen Athleten hat, der sagt, ich will beim ersten Wettkampf sehen, wo ich stehe und was ich kann, dann muss man hinterher eben anders vorgehen, um diese Belastung irgendwie wieder rauszunehmen, um dann die verbleibenden Wochen eben als Vorbereitung noch nutzen zu können.
Genau, aber in der Regel hat ein vernünftiger Trainingsplan ja auch immer vorgesehen, dass wenn am Wochenende harte Einheiten anstehen, man zum Beispiel am Montag einen Restday einlegt oder einen wirklich sehr, sehr ruhigen Tag und dass dann die nächsten harten Einheiten vielleicht erst wieder am Mittwoch oder Donnerstag anstehen. Ja. Das ist ganz normal und gesunder Menschenverstand und wie gesagt, da muss man dann eben immer noch mal schauen, wie ist das bei einem persönlich, vom Zeitplan und auch von der Leistungsfähigkeit. Aber das Prinzip ist relativ einfach. Der kürzere Wettkampf im Vorhinein gilt dann mehr oder weniger als harte Trainingseinheit und muss nicht großartig berücksichtigt werden im Trainingsplan.
Ja, beziehungsweise.
Also, beziehungsweise genauso berücksichtigt werden wie sonstige harte Einheiten auch.
Genau, weil wenn man nämlich einen guten Trainer hat oder einen guten Plan oder eine gute Versorgung, dann kriegt man sowieso an die Hand, verpfleg dich gut, regeneriere unter der Woche, nutze die Zeit, die du hast. Wenn du zum Beispiel dann einen entspannteren Montag hast, mach irgendwas, was dich dann da quasi wieder runterholt und dann brauchst du nichts zusätzlich, um um dich davon zu erholen, weil du sowieso in deinem normalen Trainingsalltag schon genug machst. Gibt immer Ausnahmen, wir können aber auch nicht auf jeden Fall hier eingehen, wenn du halt natürlich bei einer Hitzeschlacht bist und danach völlig platt, weil zu heiß und zu wenig getrunken, sieht es anders aus, ganz klar. Aber das sind auch so Sachen, die erklären wir halt nicht im Podcast, sondern die bearbeiten wir oder da arbeiten wir mit unseren Athleten eben im Coaching mit. Und da gibt es dann ganz individuell diese Informationen und die Hilfe an die Hand, wenn dann so ein Fall eintritt. Jetzt ist es aber natürlich nicht die einzige Option, die es gibt. Es gibt ja auch viele, die gar nicht auf Mittel- oder Langdistanz gehen, sondern die mögen die kurzen Sachen. Und da haben wir schon ein paar getroffen und kennengelernt. Ja, da macht man halt ein paar olympische Distanzen im Sommer. Und der Sommer ist jetzt nicht ganz so kurz. Und olympische Distanzen gibt es auch, glaube ich, ein paar mehr als Langdistanzen im Angebot. Und dann passiert es halt schon, dass man vielleicht eine Phase hat im Sommer. Da macht man eben alle 2 Wochen. Eine olympische Distanz. Und wie geht man dann damit um?
Ja, also dann hätte man ja quasi immer dieselbe Länge und vielleicht auch mehr oder weniger dieselbe Herausforderung, die einen erwartet. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass du diese Distanzen auch so gut wie möglich absolvierst und nicht auf halber Backe absitzt, sondern ja wirklich dich da reinhängst. Dementsprechend bist du auch belastet nach so einem Wettkampf und brauchst definitiv auch ein paar Tage Ruhe. Und wir haben jetzt gesagt, es liegen 2 Wochen zwischen den 2 Wettkämpfen. Dann könntest du in dieser Zeit effektiv vielleicht nochmal so 4 bis 6 qualitativ hochwertige Einheiten unterbringen. Und die musst du natürlich so positionieren, dass sie nicht direkt nach dem Wettkampf folgen und auch nicht direkt vor dem nächsten Wettkampf enden. Also gibt es eine gewisse Pufferphase von, sagen wir, Montag bis Mittwoch, wo du entweder gar nichts tust oder wirklich nur ganz, ganz lockere Einheiten, so wie wir es vorhin empfohlen haben, mit der aktiven Erholung durchführst. Und dann hättest du einen harten Trainingsblock über das Wochenende, also über das Wochenende, wo kein Wettkampf stattfindet, von Donnerstag bis Dienstag meinetwegen oder vielleicht auch Mittwoch. Und dann würden wieder ruhige Tage folgen, beziehungsweise Rest-Days, Tapering-Tage bis vor dem letzten Wettkampf. Und natürlich, bis vor dem nächsten Wettkampf. Natürlich geht da auch jeder ein bisschen anders damit um. Macht man zum Beispiel am Tag vor dem Wettkampf eine Aktivierung oder macht man lieber einen kompletten Rest-Day am Samstag, wenn am Sonntag dann ein Rennen ansteht? Das ist auch wieder sehr individuell. Und aber im Prinzip sollte man eben die letzten, sagen wir, 2, 3 Tage vor dem Wettkampf ruhig machen und die ersten 1 bis 3 Tage nach dem Wettkampf. Und dazwischen hat man eben noch Zeit zur Verfügung, um noch mal ein paar Reize zu setzen. Die müssen nicht besonders lang sein, sondern eher intensiv, um den Körper darauf vorzubereiten, dass da noch was kommt.
Mhm. Mhm. Genau, damit er gar nicht erst denkt, dass er irgendwie damit aufhören kann. So, vielleicht ist dann auch so, wenn man das 2, 3 Mal hintereinander gemacht hat, also 3 olympische Distanzen innerhalb von, das wären dann 4 Wochen, dass der Körper da denkt, oh, das kommt jetzt alle 2 Wochen auf mich zu, dann bin ich noch besser vorbereitet. Aber das ist im Prinzip genau die Vorgehensweise, dass man eben guckt, dass man in der Mitte zwischen diesen 2 Wettkämpfen die Trainingseinheiten legt. Das ist ganz individuell, wenn man das Pensum gut wegsteckt, dann geht da auch mehr. Wenn man das eben nicht tut, sollte man da lieber ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man jetzt einen Sommer geplant hat, wo man eben, sagen wir, 5, 6 Olympische alle 2 Wochen macht, dann kann man ja auch mal ausprobieren, wie ist es denn, wenn das das erste Jahr ist und wenn man das öfter machen möchte, dann kann man ja auch mal ausprobieren, wenn ich quasi weniger Pensum macht zwischen 2 Wettkämpfen, wie wirkt sich das aus? Wie ist es, wenn ich dann mehr Pensum mache, mehr intensive oder mehr ausdauernde Grundlageneinheiten? Dann kann man ja auch ein bisschen sehen, wo da die Reize hingehen. Wenn man jetzt einen Coach hat, dann kann der das machen und dann kann der das steuern. Aber ja, man muss eben genau schauen, dass man in dieser Zeit dann die 3 Punkte, die wir am Anfang angesprochen haben, irgendwie hinbekommt. Also die Regeneration, die Ernährung, weil das sind halt auch Sachen, darf man halt auch nicht vergessen. Und dann eben quasi das richtige Pensum am Training. So, wenn man eins davon, also wenn man die Regeneration, also jetzt die aktive oder passive mit irgendwelchen entspannten Trainingseinheiten oder mit Hilfsmitteln, dann eine wirklich wichtige Ernährung und das klare Strukturieren des Trainingsplans, wenn man eins davon halt nicht oder nicht gut macht, dann wird es 2 Wochen später schon schwerer. Und wenn man dann halt das über den ganzen Sommer so schlecht managt, dann wird man wahrscheinlich nicht irgendwann eine bessere, oder dann wird die erste Olympische wahrscheinlich die beste sein und alle anderen nicht mehr so gut.
Ganz häufig macht sich das tatsächlich auch in der Stimmung bemerkbar, wenn man da irgendwas vernachlässigt. Also es ist nicht immer so, dass man dann das Gefühl hat, oh, ich habe ja gar keinen Wumms in den Beinen, sondern man hat dann plötzlich gar keinen Bock mehr.
Ja.
Und das ist immer so ein Warnsignal, wenn man einfach die Lust auf den Sport verliert, dann heißt das, man hat entweder nicht genug gefuelt, man hat nicht sich vernünftig verpflegt mit Flüssigkeit und eben Lebensmitteln, oder man hat es einfach übertrieben im Training und braucht mehr Regeneration, mehr Rest Days. Mhm. Und damit kann man eben schon relativ viel erreichen, wenn man da ein gutes Gefühl für den Körper entwickelt und dann auch entsprechend drauf hört. Also viele Leute nehmen ja solche Signale des Körpers wahr und ignorieren sie dann lange genug, bis es nicht mehr geht. Aber ja, clevere Athleten sind da sehr feinfühlig und ja, passen dann ihr Training entsprechend an, beziehungsweise sprechen mit ihrem Coach drüber, was man da machen könnte.
Ja, genau. Genau, so. Im Idealfall kann man so einen tollen Sommer haben, wenn man das alles gut managt. Dann muss man mal gucken, wie sich, und das darf man ja auch nicht vergessen, die Reizsetzung durch den Wettkampf auswirkt. Also wenn ich das alle 2 Wochen so mache und da dann über so einen Wettkampftag, das ist ja eigentlich nichts anderes, als man vielleicht im Training auch simulieren könnte, ich setze ja einen Reiz durch die Belastung auf meinen Körper. Und wenn man dann alles andere drumherum gut managt, dann kann es schon sein, dass man vielleicht Mitte des Sommers tatsächlich nochmal viel besser abschneidet, als man das erwartet hat. Aber das ist sehr, sehr individuell. Ich würde sagen, bei einer Wettkampffolge von 2 Wochen ist es schwer, ansonsten irgendwo nochmal eine Leistungssteigerung herzubekommen. Ich glaube, da braucht man einfach mehr Zeit. Da sind 4 Wochen vielleicht so ein Minimum. Deswegen haben wir quasi das dritte Beispiel auch auf einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen angelegt. Das können auch 8 Wochen sein. Es sollten nicht 2 Wochen sein. Weil das dritte Beispiel wäre quasi die gleiche Distanz, die folgt, und zwar bei Mittel- oder Langdistanz. Also wäre im Endeffekt das, was bei mir gerade so passiert. Und da gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Person, die da 2 Mitteldistanzen hintereinander macht, nicht jemand ist, der schon 18 Langdistanzen gefinisht hat und sowieso super fit ist, weil dann ist das jetzt nicht so das Ding, sondern gehen wir jetzt mal davon aus, dass das vielleicht das zweite Jahr ist, dass man auf der Mitteldistanz ist und man noch nicht viel weiter über die Distanz rausgegangen ist. Und da ist es dann, wenn man 6 Wochen zwischendrin hat, vielleicht schon tatsächlich nochmal möglich, irgendwo eine Leistungssteigerung rauszubekommen, vorausgesetzt eben die 2 Regenerationsfaktoren stimmen, also die Regeneration und die Ernährung, wenn man das gut gebacken bekommt.
Mhm. Ja, also natürlich, je länger der Zeitraum zwischen 2 Wettkämpfen ist, umso wichtiger ist es, dass man dann auch mal sowas wie eine Entlastungswoche einschiebt, weil wir ja alle wissen, in der Pause wächst der Muskel, beziehungsweise da passiert die Magie. Da hat der Körper dann die Möglichkeit, sich auch an die gesetzten Reize anzupassen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben wirklich nur 4 bis 6 Wochen Zeit zwischen 2 Mitteldistanzen, dann würden wir natürlich die Regeneration direkt nach dem ersten Wettkampf legen und in der ersten Woche wirklich mehrere Rest-Days machen und nur ganz lockeres Training, komplett ohne Intensität und auch mit wenig Umfängen. Und dann könnte man in der zweiten Woche wieder einsteigen, quasi ein normales Trainingspensum einzuführen, je nachdem, worauf man den Fokus da auch legen möchte oder was man vielleicht auch noch verbessern möchte, kann man dann bestimmte Disziplinen etwas mehr forcieren als andere oder bestimmte Einheiten. Also genau, ob das jetzt Schwelleneinheiten, VO2-Max-Einheiten oder sonstige Späße sind, das muss man dann eben im Einzelfall entscheiden. Und dann hat man ja sozusagen 2 bis 3 Wochen Zeit, nochmal einen Reiz zu setzen, woraufhin dann in der letzten Woche wieder eine Tapering-Phase folgt. Ich würde sagen, spätestens ab Donnerstag, vielleicht auch schon ab Mittwoch, wo man dann mehr die Beine hochlegt und nur noch ganz kurze, intensive Sachen macht, um den Körper darauf vorzubereiten, du kannst dich jetzt zwar ein bisschen erholen, aber da kommt noch was.
Ja, auf jeden Fall. Und also jetzt, das wäre jetzt quasi der Idealfall bei 6 Wochen, die erste Woche nach dem ersten Wettkampf locker, ganz individuell, dass man wieder einsteigt, dass man eben ein entspanntes Training nimmt, so wie du das gerade gesagt hast. Dann könnte man einen 3-Wochen-Zyklus trainieren, wo man auch wieder steigert, wo man auch quasi wieder richtig angeht mit dem Training. Und dann hätte man nochmal quasi eine 2-Wochen-Tapering-Phase hinten raus. Wärst du genau
wenn
bei
es jetzt 6 Wochen sind.
Genau, ja. Genau. Wärst du genau bei 6 Wochen. Bei 5 Wochen müsste man gucken, ob eine Woche Tapering dann reicht, je nachdem, wie man als Athlet oder als Athletin eben drauf ist. Aber das wäre bei 6 Wochen wäre es quasi ideal. Bei 8 Wochen hätte man, ja, könnte man auch gucken, da würde man vielleicht sogar noch 1,5 Zyklen hinbekommen. Das muss man halt dann immer ganz individuell sehen, aber da ist, ja, bei, würde ich jetzt sagen, bei 4 Wochen, bei, oder ab 4 Wochen ist es möglich, auf jeden Fall die Leistung zu erhalten. Wenn es weniger ist, dann würde ich das tatsächlich einschätzen als kontrollierten Leistungsverlust, weil aus eigener Erfahrung, wenn man sich von dem ersten Wettkampf nicht genug erholt oder wenn man sich nicht genug erholt und dann aber im Training denkt, man müsste jetzt noch eine Schippe drauflegen, dann wird es in den allermeisten Fällen dazu führen, dass man am zweiten Wettkampftag einfach nicht fit ist. Dann hat man vielleicht viel getan zwischendrin, aber ist zu ermüdet und kann die Leistung da nicht umsetzen. Dann bräuchte man vielleicht nochmal eine zusätzliche Tapering-Woche, die man nicht hat. So. Und deswegen, ja, wenn es halt kürzer ist, bei einer Woche würde ich tatsächlich sagen, da musst du einfach nehmen, was du kriegen kannst. Da kannst du in der Woche nichts mehr machen. In 2 Wochen ist das auch schwer. Gerade weil ja die Wettkampfgeschichten jetzt in Hamburg wäre Wettkampfbesprechung freitags gewesen. Das heißt, man musste freitags eigentlich schon vor Ort sein. Da fällt eine halbe Woche quasi auch schon irgendwie weg, die man nur mit Vorbereitung und mit Anreisen verbringt. Manche Leute können sich ja an dem Donnerstag vorher gar keinen Urlaub nehmen, sondern müssen dann noch arbeiten und können erst nach der Arbeitszeit irgendwie da losfahren oder wie auch immer. So, also das wird dann schon knapp. Das ist eigentlich nur kontrolliertes Abrennen der Scheune quasi. Je länger das ist, umso mehr kann man dann natürlich machen. Wenn man jetzt 8 Wochen hat, 2 Langdistanzen im Sommer, dann kann man das, glaube ich, gut managen, wenn man eben die Zeit zwischendrin sehr konstruktiv nutzt und aber auch sehr, dass man da eben sehr, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, konsequent ist. Also da muss man dann sehr genau drauf achten. Nicht, dass man in den 8 Wochen zwischendrin auf 5 Hochzeiten der Freunde ist, wo man dann immer das ganze Wochenende feiert und das Training irgendwie halb macht. So, da muss man dann schon sehr konsequent sein. Aber dann ja, ist das machbar, auf jeden Fall.
Selbstverständlich kennen wir ja auch alle das Extrembeispiel von Jonas Deichmann, der jeden Tag eine Langdistanz gemacht hat, vor 2 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Das ist natürlich nicht für jeden so ohne weiteres möglich. Er hat sich ja auch wirklich jahrelang darauf vorbereitet, solche Ausdaueraktivitäten durchzuhalten. Und er hat es auch ja nicht auf halber Backe, aber doch in einem für ihn niedrigen Intensitätsbereich gemacht. Er war nie am Limit, wenn er sowas gemacht hat. Dementsprechend, klar, wenn man auf einem Wettkampf nur ein bisschen Gas gibt und nicht Vollgas, ist das mit der Regeneration sehr viel schneller erledigt, beziehungsweise hat man da sehr viel mehr Chancen, schneller wieder fit zu sein und dann vielleicht beim nächsten Wettkampf auch noch besser zu performen. Aber das hängt wie immer von der individuellen Leistungsfähigkeit ab. Und da muss man einschätzen, wie viel kann ich wirklich geben, wie viel muss ich hier investieren. Und muss ich entweder an meinem Einsatz ein bisschen schrauben oder an der Zeit zwischen den zwei Wettkämpfen?
Da bringst du gerade ein gutes Beispiel mit rein. Also das ist ein Beispiel, wir normalen Menschen können das nicht nachmachen. Wir sollten das auch nicht nachmachen. Das ist einfach extrem ungesund. Er ist Berufssportler. So, und ich weiß nicht, wie es in seiner Vorbereitung darauf aussah, aber so normal macht er halt zwischen 3 und 6 oder 7 Stunden Sport am Tag. Wenn man jetzt sagt, und ich glaube, ich müsste nur mal in die Podcast-Folgen reinhören, ihr könnt auch gerne einmal die Listen durchscrollen, da kommt dann irgendwann die Folge mit Jonas oder die 2 Folgen mit Jonas. Er hat, glaube ich, auch vorher eben sehr viel, wahrscheinlich immer 6 bis 8 Stunden am Tag Sport gemacht. Er hat dann auch mal 3 Langdistanzen hintereinander gemacht und lauter solche Sachen. Der kommt von einem ganz anderen Niveau. Da brauchen wir auch im Podcast keine Tipps für geben, weil da gibt es wahrscheinlich 5 Leute, die das können. So. Der Punkt ist aber auch, dass das für Jonas auch nur möglich war, weil er genau das befolgt hat, was wir hier gerade eben empfohlen haben. Er hatte strikte Schlafenszeiten. Also er hat für sich selber gewusst, er braucht 7 Stunden, 7:15, 7:30. Mehr ist immer gut, aber ich glaube, immer 7 Stunden irgendwie bekommen. Da hat er penibel drauf geachtet. Und da sagt so ein Jonas halt auch, so, ich gehe jetzt schlafen und dann ist er weg. So, das ist auch, das würden viele von uns wahrscheinlich als unfreundlich empfinden, weil andere Leute bleiben dann aus Anstand noch am Tisch sitzen oder man verabschiedet sich noch oder so. Nee, Jonas geht ins Bett und Jonas schläft. Ausfertig. Und Jonas hat auch gegessen den ganzen Tag. 10.000 Kalorien jeden Tag, Tag für Tag. So, auch das hat er befolgt. Und dann gab es abends halt auch Massagen und ich weiß nicht, was für Pflegeprogramm für ihn alles. Das heißt, er hat eigentlich genau das extrem gemacht und er hat es nie vernachlässigt. Wenn er das 1, 2, 3 Tage vernachlässigt hätte, dann wäre es schon eng geworden. Und dann hätte er das sicher so nicht geschafft. Und das ist eben auch so ein Stück weit das Geheimnis. Also klar, dieses hohe Leistungsniveau, dieses hohe Fitnesslevel, aber diese Konsequenz, nö, ich gehe jetzt schlafen, ich esse jetzt und ich brauche jetzt eine Massage. Fertig, aus. So. Und dann geht es. Dann
und jemand
geht das
anders
halt
kümmert sich um die Wäsche und um darum, dass das Essen auf dem Tisch steht. Und ich, also
und,
klingt
und,
jetzt ein bisschen.
Und er hat ja auch den Luxus gehabt, dass er irgendwann einfach sagen konnte, so, jetzt gibt's nur noch Luxusessen, weil auf diesen normalen Blödsinn habe ich keine Lust mehr. So, in der Lage muss man ja auch erstmal sein, dass man wirklich um sich rum ein Umfeld hat, wo man sich hinstellen kann, so, jetzt darf es nur noch das Beste vom Besten geben und da keiner sagt, pff, mach mal schön selber, sondern alle sagen, ja klar, was willst du denn heute haben? So. Das ist schon sehr wertvoll, würde ich sagen.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein Familienunternehmen, wenn man es so sieht. Da haben alle an einem Strang gezogen. Diesen Luxus oder diese Lage haben die wenigsten von uns. Wir haben eben noch einen Job nebenher, beziehungsweise unser Job ist eben nicht der Sport in der Regel. Und dementsprechend dreht sich die Welt nicht um uns, sondern wir uns ein bisschen um die Welt. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man muss eben wirklich realistisch und ehrlich einschätzen, was für Möglichkeiten habe ich denn? kann ich das schaffen? Und wenn man sich unsicher ist, kann man ja auch immer gerne einen Coach konsultieren und fragen, du, traust du mir das zu, dass ich innerhalb von so kurzer Zeit zum Beispiel 2 Wettkämpfe hintereinander mache? Im Idealfall plant man sowas ja auch schon im Herbst, bevor das passiert und nicht, und es passiert nicht einfach so aus heiterem Himmel, weil da halt jetzt gerade mal ein Wettkampf ist, den man gerne machen möchte. Man muss sich auch anmelden. Meistens sind die Rennen ja auch schon früh ausgebucht. Also da gehört sehr viel Vorbereitung, Planung, Organisation im Vorfeld dazu. Weshalb das jetzt natürlich nur Tipps sind, die man konkret noch in dieser Saison umsetzen kann, wenn es einen betrifft. Aber man sollte das auch immer langfristig im Blick haben, wenn es um die nächste Saison geht.
Ja, ja, aber es ist halt auch nicht unmöglich. Also man muss jetzt nicht jedes Jahr quasi einen kleineren Vorbereitungswettkampf machen und einen größeren Hauptwettkampf. Man kann auch mehrere Wettkämpfe machen, je nachdem, wo man im eigenen Leistungsniveau eben unterwegs ist. Wenn man jetzt jahrelang auf der Langdistanz war, dann macht es wahrscheinlich nichts, wenn man zwischendrin nochmal irgendwo eine Sprintdistanz oder eine olympische macht, weil es halt Spaß macht oder weil es im Verein ist oder wie auch immer. Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ja bei uns manchmal auch noch mit dazu. Und das ist ja, wie soll man sagen, manchmal auch für die Vorbereitung gar nicht schlecht, dass man eben auch nochmal so Einzeldisziplins-Wettkämpfe macht. Also ich habe das früher auch, dass man so einen Marathon gemacht hat, um den als Vorbereitung für die Langdistanz zu haben. Oder man macht irgendwo ein Radrennen über 140 Kilometer, dass man das als Vorbereitung hat. So. Und da läuft es natürlich ähnlich. Also da ist dann auch immer die Frage, wenn ich halt den Marathon jetzt auf 80% laufe und mir geht es eigentlich darum, den mal zu finishen und jetzt nicht zu gucken, dass ich unter 3 Stunden ins Ziel komme, dann ist es vielleicht auch eine größere Trainingseinheit, aber das liegt ja oft dann auch weiter vorne, also irgendwo im Frühjahr noch weiter weg von der Langdistanz dann. Und dann ja, ist das nochmal ein anderes Management. Es ist grundsätzlich möglich, man kann seine Saison so planen, man kann da auf jeden Fall gucken, dass man mehrere Wettkämpfe hat. Man braucht manchmal gar nicht so viel Zeit, um sich zu erholen. Es gibt halt ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Und ich glaube, die haben wir deutlich gemacht. Je besser man das macht, umso eher gehen halt auch mehr Wettkämpfe.
Genau. Und mit jeder Erfahrung wird man eigentlich reicher. Ich empfehle immer, dass man sich das auch mal aufschreibt, damit man es für die Zukunft noch hat. Ja. Strava und Co. sind nice, aber ein vernünftiges Trainingstagebuch, was man auch Jahre später immer noch nachschauen kann, wo dann drin steht, das und das habe ich gegessen und getrunken, so und so habe ich mich gefühlt, ist doch noch mal etwas wertvoller, weil man dann eben individuelle Daten hat, die man auch über längere Zeiträume vergleichen kann. Also ich persönlich handhabe das immer so und schreibe mir dann auch nach meinen Wettkämpfen ganz viele Dinge auf, was hat wehgetan, was lief gut, wo kann ich mich noch verbessern. Und so mache ich das eigentlich für fast alle meiner Trainingseinheiten, wo ich wirklich akribisch notiere, was alles so war, was mir im Kopf rumgeschwirrt ist. Und auch so kann man immer besser werden.
Wichtig ist halt dann auch, dass man sich vor dem nächsten Wettkampf auch durchliest. Wenn man es nur aufschreibt und dann nicht mehr reinguckt, dann wird's schwer. Aber das
ist ja, wobei die Reflexion hilft ja manchmal auch. Ja. Das bleibt ja auch im Kopf hängen.
Ja, ja.
Als wenn man einfach nur so la 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 vor sich hin denkt und es nie verschriftlicht. Aber ja, klar, ich nutze das eben auch, um das später nochmal nachzugucken, wie war denn das da?
Ja, ja, ja. Ich versuche gerade so, ich habe das jetzt mit Hamburg gemacht und werde das perfektionieren in Rot. Ich habe jetzt schon eine sehr umfangreiche Packliste geschrieben. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal Tipps dazu aufschreiben. Welches Equipment ist besser? Welche Vorgehensweisen kann ich machen? Wie checke ich am besten mein Bike ein? Da gibt es ja ganz viele Sachen, die besser oder schlechter laufen können. Und da kann man sich auch viel Stress ersparen oder viel Stress machen. So. Und da will ich fürs Racing-Team eben so einen umfassenden Leitfaden. ich würde den primär an der Langdistanz orientieren, weil da muss man am meisten beachten, aber das kann jeder dann sich ja auch runterbrechen, auch wenn ich jetzt nur eine Mitteldistanz mache oder so, dass wir da mal so einen kompletten Guide haben, so einen Wettkampfguide, der einfach wirklich alles beinhaltet. Da werden wir dann auch vielleicht nochmal in deine Erfahrungen reinschauen. Und das ist halt dann schon ein wertvoller Erfahrungsschatz, den natürlich jeder für sich selber aufbauen kann oder den man dann bei uns im Racing-Team bekommt.
Super, ich glaube, dann haben wir jetzt eine runde Sache, hat fast genau eine Stunde gedauert oder ja, 2 Minuten länger. Das reicht als Wort zum Dienstag.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Falls du diesen Podcast jetzt gehört hast und uns noch nicht kennst, wir raten dir, ein Abo dazulassen. Also das ist für uns auch eine große Hilfe, so ein kleines Dankeschön. Auch wenn man dann nicht jede Folge hört, ein Abo ist immer gut. Den Podcast zu hören ist natürlich super, weil es uns freut, wenn wir euch ein bisschen helfen können. Und ansonsten gerne weitersagen, gerne empfehlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wünschen viel Spaß beim Training, eine schöne Woche und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, oder?
Ja, ich bin auf jeden Fall da.
Ich auch. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.